Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Christus spricht zu seinen Jüngern: Wer euch hört, der hört mich. Und wer euch verachtet, der verachtet mich, spricht Jesus Christus. Mit diesem Wochenspruch, der über diesem ersten Sonntag nach Trinitatis, der über dieser heute neu beginnenden Woche steht, grüße ich Sie, liebe Gemeinde hier in Schopfloch, herzlich zum Gottesdienst. Lasst uns im Wechsel beten, Psalm 146, Nummer 757 im Gesangbuch. Halleluja, lobe den Herrn, meine Seele. Ich will den Herrn loben, solange ich lebe, und meinem Gottlob singen, solange ich bin. Denn des Menschen Geist muss davon, und er muss wieder zur Erde werden, dann sind verloren alle seine Pläne. Der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darinnen ist. Der Herr macht die Gefangenen frei, der Herr macht die Blinden sehend. Der Herr behütet die Fremdlinge und erhält Waisen und Witwen, aber die Gottlosen führt er in die Irre.
Der Herr ist König, ewiglich, dein Gott, Zion, für und für.
Halleluja. Und dem Sohn. Vater im Himmel, du lädst uns ein unter dein Wort, denn du willst uns bei dir haben. Dafür danken wir dir. Du weißt, was uns aus der vergangenen Woche umtreibt, welche Gespräche wir noch im Ohr haben. Und deshalb bitten wir dich, mach uns jetzt bereit, auf dich zu hören. Gib uns ein Wort für unser Herz und gib uns ein Herz für dein Wort. Amen. Wir beten weiter in der Stille. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich, und seine Güte währet ewiglich. Amen. Jetzt hören wir die Schriftlesung.
Die Schriftlesung steht heute in 2. Timotheus 3, 14 bis 17. Die Bedeutung der Heiligen Schrift. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast, und dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Als nächstes singen wir das Wochenlied 124, Verse 1 bis 4. Nun bitten wir den Heiligen Geist.
Liebe Gemeinde, heute ist der erste Sonntag nach Trinitatis, der erste Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest. Was ist das Thema dieses Sonntags? Ich komme gleich darauf zurück. Zunächst ein kurzer Blick auf das Kirchenjahr. Vor 2 Wochen haben wir das Pfingstfest gefeiert. Das Pfingstfest wird auch Geburtstag der Kirche bezeichnet, weil da die verängstigten und versprengten Jünger mit der Gabe des Heiligen Geistes erfüllt wurden und begannen, öffentlich zu verkündigen: So wisse nun das ganze Haus Israel, in Klammer und alle Welt, Klammer zu, gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Der dem Pfingstfest folgende Sonntag war das Dreieinigkeitsfest, Trinitatis. Am Dreieinigkeitsfest wird der Kirche gesagt, welchem Gott sie zu dienen hat. Im Unterschied zu allen anderen Religionen. Nämlich die Kirche soll dem Gott dienen, der sich geoffenbart hat als Schöpfer, Gott Vater, Gott, der Sohn, der Erlöser, Jesus Christus, und im Heiligen Geist. Auch die folgenden Sonntage bis zum Ewigkeitssonntag hin, auch die folgenden Sonntage haben je ihr eigenes Thema. Und die Predigttexte sind genau auf das jeweilige Thema bezogen. Auch der Wochenspruch hat es angekündigt und kündigt es an. Die Themen der Sonntage ergeben sich aus einer inneren Notwendigkeit. Dreieinigkeitsfest sagt uns, welchem Gott wir dienen. Dem dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Der erste Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest, heute also, muss nun die wichtigste Frage beantworten. Die wichtigste Frage nach Pfingsten und dem Dreieinigkeitsfest, nämlich die Frage, woher weiß denn die Kirche von diesem besonderen dreieinigen Gott? Hat sie sich das aus ihrer Seele gezogen? Nein, liebe Gemeinde. Wo hat sich denn unser Gott als Vater, Sohn und Heiliger Geist geoffenbart? Die Antwort ist im Zeugnis der Apostel und Propheten, in der Bibel also. Da liegt die Quelle und nirgends sonst für das, was wir über Gott, den dreieinigen Gott, zu sagen haben. Im Zeugnis der Apostel und Propheten in der Bibel. Und zu seinen Aposteln und Propheten, zu seinen Jüngern, sagt Jesus, wer euch hört, der hört mich. Wer euch verachtet, der verachtet mich. Wir hörten es im Wochenspruch. Und auch die Schriftlesung, die Bedeutung der Heiligen Schrift, haben wir gehört. Also auf die Bibel, auf das Zeugnis der Apostel und Propheten sollen wir hören und nicht auf die falschen Propheten, nicht auf den Zeitgeist. Da sagt auch jetzt unser heutiger Predigttext aus dem Alten Testament, Jeremia 23, Vers 16 bis 29. Dort lesen wir, so spricht der Herr Zebaoth, hört nicht auf die Worte der Propheten, die euch weissagen. Sie betrügen euch, denn sie verkündigen euch Gesichte aus ihrem Herzen und nicht aus dem Mund des Herrn. Sie sagen denen, die des Herrn Wort verachten, es wird euch wohlgehen. Und allen, die nach ihren verstockten Herzen wandeln, sagen sie, es wird kein Unheil über euch kommen. Aber wer hat im Rat des Herrn gestanden, dass er sein Wort gesehen und gehört hätte? Wer hat sein Wort vernommen und gehört? Siehe, es wird ein Wetter des Herrn kommen, voll Grimm und ein schreckliches Ungewitter auf den Kopf der Gottlosen niedergehen. Und des Herrn Zorn wird nicht ablassen, bis er tue und ausrichte, was er im Sinn hat. Zur letzten Zeit werdet ihr es klar erkennen. Ich sandte die Propheten nicht, und doch laufen sie. Ich redete nicht zu ihnen, und doch weissagen sie. Denn wenn sie in meinem Rat gestanden hätten, so hätten sie meine Worte meinem Volk gepredigt, um es von seinem bösen Wandel und von seinem bösen Tun zu bekehren. Bin ich nur ein Gott, der nahe ist, spricht der Herr, und nicht auch ein Gott, der ferne ist? Meinst du, dass sich jemand so heimlich verbergen könne, dass ich ihn nicht sehe, spricht der Herr? Bin ich es nicht, der Himmel und Erde erfüllt, spricht der Herr? Ich höre es wohl, was die Propheten reden, die Lüge weissagen in meinem Namen und sprechen. Mir hat geträumt, mir hat geträumt. Wann wollen doch die Propheten aufhören, die Lüge weissagen und ihres Herzens Trug weissagen und wollen, dass mein Volk meinen Namen vergesse über ihren Träumen, die einer dem anderen erzählt, wie auch ihre Väter meinen Namen vergaßen über dem Baal. Ein Prophet, der Träume hat, der erzähle Träume. Wer aber mein Wort hat, der predige mein Wort recht. Wie reimen sich Stroh und Weizen zusammen, spricht der Herr. Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt? Liebe Gemeinde, der Prophet Jeremia hatte eine ernste Auseinandersetzung mit, wie wir heute wissen, falschen Propheten seiner Zeit. Was war der Hintergrund? Das kleine Königreich Juda, also das Südreich Israels, hatte sich schon im 8. Jahrhundert vor Christus der Weltmacht Assur unterworfen. Diese Assyrer hatten im Jahr 722 vor Christus bereits das Nordreich Israel zerstört und von der Landkarte verschwinden lassen. Zur Zeit Jeremias, also ein Jahrhundert später, drohte auch dem Südreich Juda mit Jerusalem die Vernichtung durch eine neue Weltmacht, durch die Babylonier. Propheten wie der Hosea, der Amos, der Jesaja und Micha hatten dieses vordergründige politische Geschehen mit den Augen Gottes gesehen. Nämlich, für diese Propheten stand Gott nicht mehr auf der Seite des erwählten Volkes. Für Jesaja bot der Tempel als Ort der Wohnung Gottes auf Erden. Der Tempel bot für Jesaja nicht mehr eine Garantie für die angebliche Unzerstörbarkeit Jerusalems. Für die Propheten stand Gott auf der Seite des Feindes, also auf Seiten der Assyrer aus dem Zweistromland. Jetzt war die Stunde für den Einzelnen gekommen, sich für Gott zu entscheiden. Und diese Entscheidung für Gott hieß Annahme des Gerichts. Annahme der Einsicht, ich habe mir etwas vorgemacht. Aus Gottes Sicht bin ich stolz gewesen. Ich wollte selber Gott und Herr meines Lebens sein und der Welt. Ich wollte letztlich ohne Gott mein Leben führen. Jetzt ist mein Leben vor Gott nichts mehr wert. Es ist richtig, wenn Gott jetzt unsere Stadt dem Feind preisgibt, wenn sich Gott hinter den Feind stellt. Das hieß damals Entscheidung für Gott. Wenn ich mich für Gott entscheide, dann geht es mir äußerlich nicht besser, sondern ich teile das Los aller anderen. Aber ich stehe auf Gottes Seite. Ich nehme Gottes Diagnose über mein Leben an. Ich nehme sein Gericht an. Das hieß damals und heute Entscheidung für Gott. Entscheidung, im Glauben fortan sein Leben zu führen. Es war für das Südreich Juda damals eine äußerlich verzweifelte Lage, denn es drohte der Untergang, der im Jahr 587 vor Christus dann auch eintrat, als der Tempel zerstört wurde und die Babylonier viele Israeliten deportierten. Das geschah noch zu Lebzeiten von Jeremia. In diesem Ringen des Jeremia mit seinem Volk traten Propheten auf mit der Botschaft: Ich hatte einen Traum, ich hatte einen Traum. Es sieht zwar politisch schlecht aus im Moment, aber alles wird gut gehen. Friede, Friede, Friede. Und ist doch kein Friede. Heute wissen wir, dass dies falsche Propheten waren. Hinter dem Ringen Jeremias mit diesen Falschpropheten steht also der Wille Gottes. Die von ihm angesprochenen Menschen zur Umkehr zu rufen und sie vor dem Selbstbetrug zu bewahren. Jesus warnt ja auch vor den falschen Propheten. In Matthäus 7 können wir es nachlesen. Da sagt Jesus: Seht euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man den Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln? So bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber ein fauler Baum bringt schlechte Früchte. Das heißt, auf Deutsch, der falsche Prophet wird dann als falsch erwiesen, wenn seine Worte nicht eintreten. Jeremia in dieser Situation kann und will nicht warten, bis sich mit dem Eintreten des Gerichtes Gottes viele Jahre später erst die Spreu vom Weizen trennt, bis sich die Falschpropheten klar als Falsche erweisen. Deshalb begründet der Jeremia im Auftrage Gottes die Unterscheidung zwischen rechtem Prophet und falschem Prophet anders. Vers 18 heißt: Wer hat im Rat des Herrn gestanden, dass er sein Wort gesehen und gehört hätte? Wer hat sein Wort vernommen und gehört? Der echte Prophet ist von Gott berufen, auf besondere Weise berufen, sagt Jeremia, nämlich so: Gott als königlicher Weltherrscher hat stets einen Hofstaat von Engeln um sich. Wir würden heute modern sagen, Gott hat einen Beraterstab um sich. Berater, die bereitstehen, seine Aufträge sofort auszuführen. Und in diesen engsten Kreis um Gott herum, den Rat des Herrn, wie es im Bibelwort heißt, in diesen engsten Kreis um Gott herum im Himmel wird nun ein Mensch hineinberufen, der da eigentlich gar nicht hineinpasst, weil er ein Mensch ist und kein Engel. Das wird uns in der Heiligen Schrift in Jesaja 6 vom Jesaja berichtet. Da heißt's: In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm, ein jeder hatte 6 Flügel, mit 2 deckten sie ihr Antlitz, mit 2 deckten sie ihre Füße, mit 2 flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll, und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens, und das Haus ward voll Rauch. Hier wird berichtet, wie Gott nun einzelne Menschen, wie Jesaja, in diesen engsten Kreis, den Rat des Herrn, hineinberuft. Warum macht Gott das? Diese einzelnen Menschen wie Jesaja, die sollen Gottes Ratschluss, Gottes Beschlüsse, Gottes Wort direkt sozusagen an der Quelle erfahren und es den Menschen ihrer Zeit verkündigen. Beim Prophet Amos heißt's, Kapitel 3, Gott der Herr tut nichts, er offenbare denn seinen Ratschluss den Propheten, seinen Knechten. Die wahren Propheten träumen nicht nur und halten das, was in ihnen, in ihrer Seele aufsteigt, dann für Offenbarung. Das machen die wahren Propheten nicht, sondern die wahren Propheten müssen von Gott in seinem engsten Beraterkreis im Himmel aufgenommen sein. So wie der Jesaja im Tempel, in den der Himmel Gottes herabgekommen war. Dann Jeremia, Hesekiel, Daniel, bis hin zum Apostel Paulus, der vor den Toren von Damaskus den Herrn selber gesehen hat. Den Herrn selber gesehen hat. Und sich nur deshalb Apostel nennen darf. Aus Gottes engstem Kreis kennt nun auch dieser Paulus die Geheimnisse Gottes, die Geheimnisse der letzten Phase der Weltgeschichte bis zur endgültigen Erlösung Israels. Und die Botschaft dieser wahren Propheten, die im Rat des Herrn gestanden haben, von Jesaja bis hin zu Paulus, diese Botschaft ist nun in der Heiligen Schrift, der Bibel, treu gesammelt und treu festgehalten für uns Spätere. Wo hat sich also unser Gott als Vater, Sohn und Heiliger Geist geoffenbart? Thema des ersten Sonntags nach Trinitatis, so fragte ich am Anfang. Die Antwort ist, im Zeugnis der Apostel und Propheten, in der Bibel also. Auf die sollen wir hören und nicht auf die falschen Propheten, nicht auf den Zeitgeist. Hinter den geschichtlichen Ereignissen damals mit den Assyrern und Babyloniern sahen die Propheten das Gericht Gottes über sein eigenes Volk. Wir, liebe Gemeinde, wir kommen vom Neuen Testament her, vom Neuen Testament. Vom Neuen Testament her ist klar, dass dieses Gericht Gottes uns im Leiden und Sterben unseres Herrn Jesus Christus unter Pontius Pilatus begegnet. Hier am Kreuz ist dasjenige Gericht Gottes ergangen, das wir eigentlich verdient hätten. Aber nicht wir müssen dieses Gericht selber erfahren, sondern Jesus der Christus hat es für uns getragen, obwohl er ganz ohne Schuld war. Und wenn wir die Worte des Predigttextes aus dem Jeremia-Buch, aus dem Alten Testament, auf uns heutige Menschen beziehen, dann ähnlich wie im Alten Testament, aber mit einem wichtigen Unterschied. Das Ähnliche ist, dass sowohl im Alten wie auch im Neuen Testament das Gericht Gottes seiner Gnade und Barmherzigkeit vorausgeht. Zuerst das Gericht, dann die Gnade und Barmherzigkeit. Im Alten und im Neuen Testament. Der Unterschied aber ist vom Neuen Testament her, dass für uns seit 2000 Jahren Folgendes gilt. Nämlich, dass das Gericht Gottes am ersten Karfreitag an Jesus erging, für unsere Schuld zu unserer Erlösung. In ähnlicher Weise wie die Israeliten damals erkennen auch wir Gott als uns liebenden Gott inmitten seines Gerichtshandelns, das für uns zugleich Heilshandeln Gottes ist, nämlich am Kreuz. Am Kreuz ergeht das Gericht und ereignet sich unser Heil. Es ist also nicht so, wie manches Mal behauptet wird, dass im Alten Testament der strafende Gott sei und im Neuen Testament der liebende Gott. Die Liebe Gottes setzt immer das Gericht Gottes voraus. Im Alten und im Neuen Testament. Nur dass im Neuen Testament Jesus am Kreuz das Gericht Gottes für uns getragen hat. Das ist der wesentliche Unterschied zum Alten Testament. Wir erkennen Gott als uns liebenden Gott am Kreuz Jesu, an dem Gottes Gericht über unsere Schuld erging. Und so heißt es folgerichtig im ersten Johannesbrief: Daran haben wir die Liebe, also die Liebe Gottes zu uns, daran haben wir die Liebe erkannt, dass er, Jesus Christus, sein Leben für uns gelassen hat. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat, Doppelpunkt, und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Am Schluss des Predigttextes heißt es: Ein Prophet, der Träume hatte, erzähle Träume. Wer aber mein Wort hat, der predige mein Wort recht. Wie reimen sich Stroh und Weizen zusammen, spricht der Herr. Ist mein Wort nicht wie ein Feuer und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt, spricht der Herr. Hier zeigt uns Gott den grundsätzlich verschiedenen Charakter von dem, was in unserer Seele aufsteigt, und vom Wort Gottes, das uns von außen erreicht und uns verändert. Auch wenn Gott in Jesus, dem Christus, uns Menschen ganz nahe gekommen ist, so bleibt Gott doch der heilige Gott. Bin ich nur ein Gott, der nahe ist, spricht der Herr, und nicht auch ein Gott, der ferne ist, heißt es hier. Das wollen wir nicht vergessen. Manches Mal, liebe Gemeinde, haben wir in unserem Alltag den Eindruck, das Wort Gottes ist je länger, je weniger erwünscht. Aber Gott sagt, ist mein Wort nicht wie ein Feuer und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt? Das Wort Gottes, liebe Gemeinde, wirkt, wozu es gesendet wird. Das Wort Gottes wird sich durchsetzen, auch wenn es äußerlich oft so anders aussieht. Das Wort Gottes wird sich durchsetzen, weil es das Wort Gottes ist, weil es die Wahrheit ist. Amen. Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir, denn ich ziehe es aller Habe und dem größten Reichtum für. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist's nicht um 1000 Welten, aber um dein Wort zu tun. Amen. Singen wir diesen Vers und nun zweiter vom Lied 198, Vers 1 und 2. Lasst uns beten. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir, dass dein Wort die Wahrheit ist. Wir danken dir, dass du in der Heiligen Schrift zu uns redest. Du zeigst uns in deinem Wort den Weg zum ewigen Leben, indem du uns deinen Sohn Jesus Christus vor Augen stellst und das, was er für uns getan hat. Hilf, dass wir ihm gerne nachfolgen. Bewahre uns davor, dass uns dein Wort zum Gericht wird, dadurch, dass wir es hören, aber ihm nicht gehorchen. Gib, dass dein Evangelium sich noch mehr ausbreitet in dieser Welt und fange bei uns an. Wir bitten dich für unsere Kirche. Lass dein Evangelium die Mitte der Verkündigung sein und hilf uns, dass wir im Stimmengewirr unserer Tage nicht dem Zeitgeist nachlaufen, sondern auf dein Wort hören und an ihm festhalten. Amen. Gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte nehmen Sie Platz. Aus dem neuen Liederbüchle singen wir »Ich darf ehrlich sein vor dir«, Lied 888, die zwei Strophen.
Ja, mein ganzes Sein, dir will ich mich anvertrauen. gefällig sein vor dir. Du siehst in mein Herz hinein, weißt, wie ich es wirklich mein. Ich darf ehrlich sein vor dir.
Ganz herzlichen Dank auch für die Begleitung von dem neuen Lied. Das ist ein bisschen schwer zum Lernen, aber wenn man es kann, wunderbares Lied. So, und man müsste auch immer bereit sein, wieder was Neues dazu zu lernen, liebe Gemeinde. Danke für das Opfer vom letzten Sonntag, 304 Euro. Es ist wie das heutige Opfer für die Aufgaben der eigenen Gemeinde bestimmt. Am Mittwoch fängt der Konfirmandunterricht an, 16.45 Uhr im Gemeindehaus. Herzliche Einladung zum Gottesdienst am nächsten Sonntag, 10.15 Uhr, mit Prädikant Bernhard Vogel aus Dornstedt. Parallel dazu ist Kindergottesdienst im Gemeindehaus. Und nachher nicht gleich heimgegangen, sondern es ist Kirchenkaffee, liebe Gemeinde. So, jetzt singen wir miteinander meine Hoffnung und meine Freude. Dazu erheben wir uns. Empfang den Segen des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Musik.